Sie sehen ja auch so ein bisschen an der Überschrift des Vortrages jetzt, um was es heute Abend geht. Das ist im Prinzip seit vielen, vielen Jahren mein Thema, über was ich immer wieder auch zu Vorträgen mal gebeten werde oder auch bei größeren Symposien mal was dazu sagen kann. Und das hat im Prinzip einen Grund. Ich meine, Sie werden sich fragen, warum ich jetzt hier stehe und Ihnen was über Sicherheit von Impfstoffen erzählen will. Und das hat im Prinzip die ganz einfache Bewandtnis, dass ich mich auch relativ viele Jahre meines Berufslebens genau mit diesem Thema beschäftigt habe. Das Ganze begann so, wie viele Dinge so im Leben, im Prinzip zufällig. Ja? Wie kommt man in die Situation, jetzt sich mit Impfstoffsicherheit, einem echten medizinischen Randthema, so intensiv zu beschäftigen? Das war im Prinzip eine einfache Geschichte. Ich hatte nach dem Medizinstudium, ich bin Arzt, Humanmediziner, habe in Mainz studiert und habe erst mal die ersten Jahre meiner Tätigkeit im Krankenhaus gearbeitet, in der Chirurgie. Und das war damals noch so Ende 80er Jahre. Da gab es noch sowas wie Ärzteschwemme und sie haben wirklich dann gucken müssen, wo sie eine Anstellung bekamen. Ich hatte zum Glück während meines Studiums, war ich erstmal vom Wehrdienst zurückgestellt, habe dann Zivildienst gemacht, habe dann als Arzt im Zivildienst so eine Chirurgie angefangen. Und war dann aber, bevor ich mit dieser Chirurgieausbildung fertig war, in der Situation, dass ich da schon zwei kleine Kinder hatte. Und jetzt ist die Entscheidung, die man dann irgendwie treffen muss, will ich Krankenhaus, Chirurgie, weiß nicht, wer aus dem Metier kommt oder sich da auskennt, in Kliniken, vor allem auch zu damaligen Zeiten. Heute ist es ja immer noch nicht viel besser, aber sie hatten im Prinzip nie Zeit. Wochenenddienst, Nachtdienst, chronisch Unterbesetzung. Also man war eigentlich in der Klinik und wie gesagt, zwei Kinder waren schon da, das dritte kam dann später noch. Und ja, da war die Diskussion, macht man so weiter, wohl wissend, dass das im Prinzip irgendwann ein großes Problem gibt. Ja? Und ich hatte das große Glück zu dieser Zeit, in der Situation, wo ich die Entscheidung treffen musste, einen Freund aus dem Studium wiederzutreffen, der nach dem Studium nach Bremen gegangen war, jetzt aber zurückgekehrt war ins Rhein-Main-Gebiet als Facharzt für Pharmakologie, hatte der gemacht in Bremen und hatte eine Anstellung bekommen als Pharmakologe im Paul-Ehrlich-Institut. Zeige ich Ihnen gleich ein Bild von. Im Paul-Ehrlich-Institut und das Paul-Ehrlich-Institut ist eine Bundesoberbehörde. Ich weiß nicht, wer davon schon mal gehört hat. Das ist in Langen bei Frankfurt ein relativ großer, neuer Gebäudekomplex. Also damals war es neu, jetzt auch schon viele Jahre später nicht mehr ganz so neu. Aber das ist eine Bundesoberbehörde, die für ganz Deutschland die Zulassung und die Risikoüberwachung von Arzneimitteln, die biologisch hergestellt sind, übernimmt. Das heißt, alle Blutprodukte sind beim Paul-Ehrlich-Institut angesiedelt als betreuende Produkte und alle Impfstoffe, alles, was an Impfstoff in Deutschland irgendjemandem verabreicht wird, muss vom Paul-Ehrlich-Institut zugelassen sein und muss dort einer kontinuierlichen Risikoüberwachung unterworfen sein. Also es wird im Prinzip geguckt, machen Impfstoffe bestimmte Nebenwirkungen, machen Impfstoffe Dinge, die sie nicht sollen. Das wird dort überwacht. Ich habe nachher ein paar Bilder dazu, damit Sie sich irgendwie so ein bisschen vorstellen können, was wir damals dort gearbeitet haben. Und das ist mein Background. Also ich bin dann, habe gesagt, ja klar, super, keine Nacht- und Wochenenddienst. Ich hatte mit dem Thema bisher noch nie von gehört. Im Studium, wenn Sie Medizin studieren, hören Sie von Impfkomplikationen, Impfstoffsicherheit, dass es so etwas gibt, gibt es nicht. Also das wird mit keinem Wort im Studium erwähnt. Und jetzt, wie gesagt, war ich in der Situation, kompletter Schwenk weg von der Chirurgie, dann hin ins Paul-Ehrlich-Institut. Muss gestehen, es war nicht wissenschaftliches Interesse oder irgendwas, womit ich hier angeben könnte, sondern es war die familiäre Situation. Ich war froh, einen festen Job zu haben in der Position, wo ich im Prinzip aus dieser Nacht- und Wochenenddienstmühle raus war und einfach deutlich mehr Zeit auch für die Familie hatte. das ist so die Geschichte, wie das Ganze entstanden ist. Aber jetzt war ich halt da und jetzt wurde im Paul-Ehrlich-Institut die Aufgaben verteilt. Mein Kollege hat gesagt, ich mache die Blutprodukte, du machst die Impfstoffe. Einfache Aufgabenteilung. Und von da an war ich im Prinzip, als ich dann 1994 im Paul-Ehrlich-Institut angefangen habe, dann der verantwortliche Wissenschaftler für die Überwachung, für die Risikoüberwachung aller Impfstoffe in Deutschland. Mit Blick hin nach Europa, damals wurden ja viele Weichen so ein bisschen in Europa gestellt. Es gab plötzlich europäische Behörden, die auch Zuständigkeiten hatten. Man hat mit denen kommuniziert, sich ausgetauscht. Ich bin dann auch zu so Sitzungen gefahren, wo sich aus allen EU-Ländern dann die Leute, die denselben Job gemacht haben, getroffen haben. Man hat diskutiert. Und das war dann im Prinzip 10 Jahre lang meine Tätigkeit. Überwachung von Problemen, die nach Impfstoffen, Impfstoffanwendung beobachtet werden. Da gibt es, ja, wie gesagt, Methoden. Es gibt auch eine gesetzliche Pflicht für Ärzte und andere Angehörige von Gesundheitsberufen, solche Dinge zu melden. Ans Paul-Ehrlich-Institut gibt es auch ein Meldeformular, was ich damals so mit gebastelt habe, dass man eben solche Dinge melden kann. Das große Problem bei dieser ganzen Geschichte war, dass keine Meldungen gemacht werden. Das habe ich aber erst im Laufe der Jahre im Paul-Ehrlich-Institut wirklich schmerzhaft, oder was heißt schmerzhaft, aber lernen müssen, dass es ganz, ganz schwierig ist, Ärzte zu motivieren, Impfkomplikationen einfach nur zu melden. Ich komme daher nochmal drauf zurück im Laufe des Vortrages, auch so ein bisschen die psychologischen Hintergründe, warum wird nicht gemeldet. Wir hatten immer im Paul-Ehrlich-Institut Melderaten, da war fast nichts über ein ganzes Jahr. Hier sehen Sie Paul Ehrlich in seinem Institut damals, 1905. Sie sehen auch hier, der immer eine riesige Zigarre in der Hand und hier seine Akten und Manuskripte. Der Namensgeber, der hat ja 1908 dann Medizin-Nobelpreis für seine Forschungen bekommen, die letztendlich ja auch so ein bisschen die Grundlagenforschung war für das, was später als Impfstoffe bei uns hier so auf dem Markt ist und zugelassen wurde. Paul Ehrlich mit seiner Seitenkettentheorie, die ja so ein bisschen den Begriff Antikörper vorwegnahm, war eigentlich der Immunologe, der das Impfen so mit geboren hat geistig und von daher auch eben dieses Institut, was dann seinen Namen trägt, Paul-Ehrlich-Institut, das ist der Laden in Langen, wo ich dann eben 10 Jahre lang gearbeitet habe. Ich fange mit so einem Kreis mal an. Ja? Ich meine, jetzt haben Sie so ein bisschen meinen Hintergrund, 10 Jahre Arbeit, Paul-Ehrlich-Institut. Ich habe da auch meine Doktorarbeit über dieses Impfstoff-Nebenwirkungsthema geschrieben, habe einiges publiziert, also habe mich sehr intensiv damit befasst. Und das ist jemand, den habe ich jetzt auch vor einiger Zeit kennengelernt, auch in Leipzig. Da schließen sich auch wieder so ein bisschen die Kreise. Das ist ein Filmemacher. Weiß nicht, ob jemand David Siebeking kennt. Ja, der hat jetzt auch gerade einen Film über das Impfen gemacht. Ein Film, der heißt Eingeimpft und der wird unglaublich kontrovers diskutiert, obwohl das eigentlich jetzt kein Film ist, der schockt oder sowas. Ja, das ist im Prinzip nur jemand, der auch in der Situation war. Seine Freundin hat das erste Kind bekommen, ja, sie waren junge Eltern und dann war in der Familie die Diskussion, soll das Kind geimpft werden? Die Freundin hat gesagt, nein, ich will da erstmal mich ein bisschen weiter informieren. Das kommt mir alles so vor, ging das so schnell und das wird mir so aufgedrängt und ich brauche da mehr Zeit und ich will Info. Und er hat gesagt, nee, ist doch Quatsch, das wird doch empfohlen, das sind Wissenschaftler, die wissen, was sie dir empfehlen, muss man machen. Und dann haben sie sich darauf geeinigt, dass er, der ja auch Recherche gelernt hat als Filmemacher und Journalist, gesagt hat, okay, wir machen kurz einen Stopp, Aufschub, ich recherchiere das Thema und dann reden wir nochmal drüber. Und dann hat er sich so ein bisschen in dieses Impfstoffsicherheit, was gibt es denn da für eine Datenlage, was weiß man dann überhaupt über diese ganze Konstellation und wurde immer unsicherer mit seiner Meinung. Ja, es war immer so, ja, gibt ja doch viel mehr Dinge, die dann so, man, wenn man so ein bisschen im Internet recherchiert, findet man auch viele, viele Studien, viele Interviews, viele Dinge, wo man einfach ins Grübeln kommt, ob das jetzt alles richtig oder falsch oder wie auch immer ist. Aber zumindest ist es eine unübersichtliche Datenlage und keinesfalls so einfach und so unkompliziert, wie Sie von Ihrem Kinderarzt erzählt bekommen. Das ist nicht nur einfach ein Pieks und dann ist man geschützt vor 6 lebensbedrohlichen Krankheiten und es ist noch nie irgendeine Komplikation passiert. Das ist nicht Realität und das hat er auch ganz schnell gemerkt. Und so kam ich mit dem in Kontakt. Der rief mich eines Tages an und sagte, ob ich nicht Interesse hätte, jetzt mit ihm zusammen auch wieder in Leipzig zu einem Kongress zu gehen. Er hat gelesen, da kommt jemand aus Tel Aviv, ein relativ berühmter Forscher, der sich mit Autoimmunerkrankungen beschäftigt und hält hier in Leipzig einen Vortrag als Kongresspräsident bei diesem Autoimmunitätskongress 2016. Der hat hier bei Ihnen stattgefunden und ja, da wäre dieses Thema Impfen auf der Agenda. Und ich wusste das auch, ich hatte auch davon gelesen und habe gesagt, ja klar, da komme ich doch gerne mit. Und dann war ich mit ihm da zusammen dann auf diesem Kongress. Ich habe nachher noch ein paar Bilder für Sie dabei. Aber worauf ich eigentlich hinaus will, ist jetzt nicht der Film oder Werbung dafür oder sonst irgendwas. Ich habe ihn auch noch nicht gesehen, muss ich gestehen. Es geht darum, dass dieser relativ harmlose Film, wo nur das Thema aufkommt, es ist nicht alles Gold, was glänzt. Und lasst euch nicht einfach so sofort alle Impfungen praktisch verabreichen, ohne nochmal drüber nachgedacht zu haben. Das ist die Botschaft des Films. Und da kam im letzten Deutschen Ärzteblatt ein Artikel, das war hier von so einer Autorin, die da immer schon seit Jahren fürs Ärzteblatt schreibt, 2018, also jetzt gerade vor 2 Wochen erschienen, der Kinofilm Eingeimpft, gut gemeint, aber Chance vertan. Und da ist ein herrlicher Satz gleich in der Intro zu lesen gewesen. Impfen ist ein komplexes Thema, insbesondere für Laien. Das fand ich so gut. Ja. Und der Tenor dieses Artikels ist, Sieveking hätte einen Film machen müssen, der das Impfen bewirbt. Aus Sicht hier des Ärzteblattes hat der zu wenig die Leute motiviert, sich impfen zu lassen. Das war überhaupt nicht sein Ziel oder sein Plan, aber der wird im Moment wirklich angegangen von einer großen Zahl von auch Wissenschaftlern vom Robert-Koch-Institut, hier vom Deutschen Ärzteblatt, die kein gutes Haar an dem Film lassen, weil sie sagen hier, der macht ja gar keine Werbung fürs Impfen. Da kommt ja gar keine Info dann irgendwann, aber ja, jetzt bin ich geläutert und jetzt weiß ich nach langer Recherche, jetzt, es passiert beim Impfen nichts Schädliches. Das war so der Wunsch eigentlich des Robert-Koch-Instituts oder hier des Ärzteblattes. Aber eben so war der Film nicht. Und von daher wurde der massiv angegriffen. Und auch in diesem Artikel, der im Ärzteblatt wirklich jetzt 18 erschienen ist, tauchte dann das ist einfach aus dem Artikel ein Stückchen rauskopiert noch. Und das ist eine Geschichte, schließt sich wieder ein Kreis. Diese Geschichte hier, die hier steht, ich fasse es gleich für Sie zusammen, das ist sehr textlastig, aber ich erkläre Ihnen, worum es da geht. Das ist letztendlich die Geschichte, die mich damals 2004 bewogen hat, aus dem Paul-Ehrlich-Institut rauszugehen. Ich hatte damals nach 10 Jahren mit Beschäftigung mit diesem Thema, war eine Episode, die mich irgendwann dann so ja, auch bewegt hat, dass ich sagte, nee, das Paul-Ehrlich-Institut, 10 Jahre, mir reicht es jetzt, weil da waren Dinge passiert, die ja, jetzt ganz schräg in diesem Artikel wieder aufgetaucht sind. Deswegen wollte ich Ihnen das gleich am Anfang hier kurz vorstellen. Der Pathologe Randolph Penning, der Name sagt Ihnen nichts, ist ein Pathologe aus München, der rief mich damals im Paul-Ehrlich-Institut an und meldete einen Verdachtsfall von einem Kindstod, von einem Kind, was mit einem 6-fach Kombinationsimpfstoff geimpft worden war und 3 Tage später mit einem massiv geschwollenen Gehirn bei ihm auf dem Seziertisch gelandet war. Das war kein plötzlicher Kindstod. Ein Pathologe kennt diese Unterschiede. Wenn nichts zu finden ist, wenn wirklich die Pathologie oder die Sektion nichts Auffälliges ergibt, dann sprechen Pathologen von einem plötzlichen Kindstod, weil da war nichts, was man irgendwie verantwortlich machen kann. Dieses Kind, was er seziert hat, kurz nach dieser Hexavac-Sechsfachimpfung, das hatte ein Hirnödem. Und er sagte wörtlich zu mir am Telefon, so ein Hirnödem habe ich in meiner langjährigen Pathologenkarriere noch nicht gesehen. Mit diesem Impfstoff stimmt etwas nicht. Und wir hatten im Paul-Ehrlich-Institut auch während der Zulassungszeit zu diesem Produkt hier, Hexavac, ein Sechsfach-Kombi-Impfstoff, der 2000 zugelassen worden war, hatten wir auch immer Auffälligkeiten bei der Chargenprüfung. Das Zeug war ein Impfstoff, der sehr instabil schon war. Beim Lagern zerfiel der praktisch, da lösten sich Antigene aus ihrer Bindung chemisch. Der war einfach ein sehr unausgereiftes Produkt, was auch sehr hohes Fieber gemacht hat. Auch bei den Versuchen, die so vor der Zulassung gemacht werden, waren Auffälligkeiten in den Studien. Zulassung erfolgte trotzdem und das Produkt kam auf den Markt. Und wie gesagt, wir hatten kurz nachdem eben dieser Impfstoff auf den Markt gekommen war, den ersten gemeldeten Todesfall von einem Pathologen, was eine ganz ungewöhnliche Konstellation fürs Paul-Ehrlich-Institut war, weil ich hatte ja schon gesagt, wir haben eigentlich an Fallmeldungen wenig bis gar nichts bekommen. Hier ein Todesfall aus der Pathologie, also ja, eine absolute Sache, die man ernst nehmen muss. Ja. Das Ganze ging weiter. Der hat noch mehr solche Sektionen gehabt. Es starben weitere Kinder nach Anwendung von diesem Produkt Hexavac. Es gab noch einen zweiten parallel zugelassenen Impfstoff, der hieß Infanrix Hexa. Mit dem passierten diese Dinge nicht. Es war wirklich dieses eine Produkt, was massiv auffällig war durch die Meldung hier von Pathologen. Dem Mann ging es jetzt wie dem David Sieveking, der wurde massiv angegriffen von Leiter der STIKO, Robert-Koch-Institut. Die warfen dem unwissenschaftliches Verhalten vor, er wüsste doch gar nicht genau, ob die Impfung das verursacht hat, ob er dann irgendwie eine Idee dazu hätte, wie das zustande kommen soll. Also der wurde massiv unter Druck gesetzt und wurde jetzt auch nochmal hier von dem Sieveking interviewt und sagte auch, ja, das Ganze wurde aus seiner Sicht runtergebügelt. Das sagte der Pathologe, der die Meldung gemacht hat. Und wie gesagt, die Geschichte ging weiter, es kamen noch weitere Todesfälle dazu und irgendwann kam natürlich auch ein bisschen Medienecho, ja, dann hieß es, oh, Hexavac und kann da was dran sein, da berichteten dann andere Institutionen und Medien noch drüber, hier das Arzneitelegramm von 2003, Todesfälle unter Sechsfachimpfstoff Hexavac und Focus Magazin, Tod in 48 Stunden, also das Ganze zog medial doch einige Kreise, weil immer mehr dieser Todesfälle gemeldet wurden und Hexavac aber immer weiter auf dem Markt verblieb. Ich habe es schon erwähnt, es gab noch einen zweiten Sechsfach-Kombi-Impfstoff, der auch zugelassen war. Hätte man Hexavac die Zulassung, das Ruhen angeordnet, bis dieser Kram geklärt ist, hätte kein Kind auf eine Impfung verzichten müssen. Der andere Impfstoff deckte genau dieses Spektrum auch ab und war eben nicht auffällig durch überdurchschnittlich viele Todesfälle. Aber ich war bei den ersten Sitzungen noch selbst dabei. Da gab es schon zu dieser Zeit eine Agentur in London, die Europäische Arzneimittelagentur EMA, wo im Prinzip ja, Lobbyisten sich die Klinke in die Hand geben. So platt muss man das sagen. Die EMA, diese Europäische Arzneimittelagentur, ist eine Agentur, die im Prinzip Industrieinteressen hauptsächlich im Blick hat und diese auch schützt. Ja. Und unsere Delegation aus dem Paul-Ehrlich-Institut mit meiner Person und noch einem Kollegen von mir, wir waren bei drei Sitzungen am Anfang noch mit dabei, haben dieses Problem aus Deutschland dorthin getragen in diesen Arbeitskreis. Da gibt es dann so eine EMA-Arbeitsrunde und die muss dann beschließen, ob Maßnahmen getroffen werden, weil bei Produkten, die eine europäische, gesamteuropäische Zulassung haben, können sie als Behörde, als nationale Behörde nicht mehr alleine Maßnahmen treffen. Das muss abgesprochen sein, sonst verstößt es gegen EU-Recht. Die EMA ist im Prinzip die vorgesetzte Behörde für das Paul-Ehrlich-Institut. Deswegen sind wir dahin, haben gesagt, hier Leute, wir haben hier ein massives Problem in Deutschland, da berichtet schon die Presse drüber, es gibt Todesfälle, das waren insgesamt irgendwann ja, über 30. Und lasst endlich die Zulassung ruhen, macht Studie, wie auch immer, guckt, dass das geklärt wird, aber kümmert euch drum. Es passierte wie immer nichts. Die EMA hat das ausgesessen. Die haben gesagt, ach, wir haben da kein pathophysiologisches Konzept zu. Wie soll denn das passieren? Ein Impfstoff kann ja gar nicht sein. Und so wurde im Prinzip nichts gemacht. Ja, über Jahre. Der Impfstoff ist 2000 zugelassen. Der erste Fall, dieses Telefongespräch mit dem Professor Penning, hatte ich 2001. Und hier sprechen wir jetzt von 2004. Mit Pressebericht im Fokus-Magazin und nicht nur Fokus-Magazin, da haben ganz viele drüber berichtet. Und irgendwann ist das Fass übergelaufen. Ja, dann haben dann im Prinzip die zuständigen Behörden, nämlich das Robert-Koch-Institut, das Paul-Ehrlich-Institut und diese EMA in London, die Europäische Arzneimittelagentur, beschlossen, okay, jetzt müssen wir was machen. Die Bevölkerung wird unruhig, das Impfen gerät in Verruf, der Todesimpfstoff wurde Hexavac damals genannt. Und ja, dann hat man eine Studie aufgelegt und hat gesagt, okay, wir untersuchen das jetzt ganz genau. Und darauf bezieht sich dieser Kritikpunkt hier von diesem Ärzteblatt-Artikel, der mich so geärgert hat. Die beziehen sich hier, was im Film nicht vorkommt, weil der Penning sagte, das Ganze wurde runtergebügelt. Was im Film allerdings vollkommen unerwähnt bleibt, ist die Token-Studie. Ich sage gleich was dazu. Die Token-Studie, in der die Beobachtungen infolge der Meldungen ans Robert-Koch-Institut 2005 bis 2008 weiter untersucht wurde. Es konnte kein Zusammenhang zwischen dem Impfstoff und den Todesfällen bei Kleinkindern gezeigt werden. Die Hypothese wurde also nicht runtergebügelt, sondern nach wissenschaftlichen Kriterien untersucht und stellte sich als nicht haltbar heraus. Das ist Deutsches Ärzteblatt, Originalzitat. Was ist in Wirklichkeit passiert? Die Token-Studie begann 2005. Token heißt Todesfälle bei Kindern in den ersten beiden Lebensjahren. Die Idee war, dass wirklich jeder Todesfall in Deutschland untersucht wird auf Impfanamnese. Ganz klares Ziel der Untersuchung, kann Hexavac, dieser Impfstoff, der hier aufgefallen war, kann der diese Todesfälle verursacht haben? Das war Ziel dieser prospektiven, hier auf drei Jahre angelegten Studie. Und man wollte wirklich bei jedem toten Kind Totenschein, Kinderarzt kontaktieren, es fährt einer hin von der Token-Studie, von diesem Team, interviewt den Kinderarzt, interviewt die Eltern, macht einen genauen Bericht über welche Impfung, wann und kann das einen Zusammenhang zwischen Hexavac und Todesfällen geben. Klingt erstmal nicht übel. Könnte man so untersuchen. Was ist aber in Wirklichkeit passiert? Und da wird es Sie gleich gruseln, weil was kam jetzt in der Token-Studie zur Untersuchung? Man hat hier die mit Überschrift Robert-Koch-Institut, Studie Todesfälle, das ist diese hier oben zitierte Token-Studie. Man hat genau im selben Monat, als hier 2005 die Token-Studie anlief, die ersten Todesfälle nach diesem genauen Analyseschema untersucht werden sollten, hat man Hexavac, den Impfstoff, um den es eigentlich ging, europaweit komplett aus allen Apotheken von einem Tag auf den anderen zurückgerufen. Es gab in ganz Europa zu Beginn der Token-Studie nicht mehr eine Dosis Hexavac, weder in Praxen noch in Apotheken. Warum? Weil der Hersteller sagte, sie hätten festgestellt, dass die Hepatitis B-Komponente im Sechsfach-Kombinationsimpfstoff keine ausreichende Langzeitwirksamkeit besäße. Da habe ich laut gelacht damals, weil das wäre niemals, niemals ein Grund, einen solchen Impfstoff komplett vom Markt zu räumen. Völliger Unsinn. Es war klar, jedem, der sich mit dieser Geschichte beschäftigt hatte, wusste genau, also die Tokenstudie fängt an, der Hersteller in Absprache mit den Behörden ruft alles an Hexavac europaweit von einem Tag auf den anderen zurück. Da gab es dann so einen roten Handbrief hier von der Firma Sanofi Pasteur, der ist datiert vom September. Das Ganze, die Rückrufaktion war im Juli und da haben sie geschrieben, ruhen der Zulassung von Hexavac, es liegen keine Bedenken hinsichtlich der Sicherheit zugrunde. Ja, es ging nur um die Langzeitwirksamkeit Hepatitis B-Komponente. Ein absoluter Witz. Ja. Es wurde auch nie über diese mangelnde Wirksamkeit, Langzeitwirksamkeit, irgendwas veröffentlicht. Firmengeheimnis. Ich habe damals nochmal angefragt, die hatten so eine Hotline für besorgte Ärzte, die jetzt anriefen und fragen konnten, ja, wie soll ich denn das Kind jetzt weiterimpfen? Es gibt ja kein Hexavac mehr. Da habe ich gefragt, können Sie mir die Arbeiten schicken, wo die Wirksamkeit, die Langzeitwirksamkeit untersucht wurde? Nee, das ist firmenintern, das können wir nicht verschicken. Das sind Studien, die nicht veröffentlicht sind, aber wir haben vorsichtshalber den Impfstoff zurückgerufen. Das war, und wie gesagt, rufen Sie sich in Erinnerung, was das Ärzteblatt schreibt. Dieser Penning, der sagt, ich bin runtergebügelt, ich habe Fälle gemeldet, ich habe das gesehen, Hirnödeme bei Kindern, als Pathologe. Und der muss sich dann sagen lassen, hier, das ist ja unwissenschaftlich, was du hier redest, das wurde doch in einer super Studie über 3 Jahre prospektiv untersucht und es gibt keinen Zusammenhang zwischen Todesfällen und 6-fach-Kombi-Impfstoffen. Die haben die Token-Studie jetzt trotzdem gemacht, obwohl Hexavac, der eigentliche Stein des Anstoßes, nicht mehr existent war. Es gab kein Hexavac mehr. Die haben sich, das war eine Kooperation, wie gesagt, aus Robert-Koch-Institut, Paul-Ehrlich-Institut, Europäische Arzneimittelagentur und finanziert von den beiden Herstellern der 6-fach-Kombi-Impfstoffe. Diese Token-Studie wurde durchgezogen. Die haben 3 Jahre lang die Todesfälle untersucht. Aber nur mit dem Impfstoff, der vorher schon nicht auffällig war. Und man fand statistisch nichts Signifikantes am Ende und hat das sogar publiziert und hat gesagt, ja, ist doch super, die 6-fach-Kombi-Impfstoffe sind sicher. Und hat dann eben Leuten wie diesem Randolph Penning gesagt, hier, was willst du eigentlich, ja? Das war eine solche Farce und ja, ich habe mich, wie gesagt, als ich das Ärzteblatt in die Hand bekam und habe das gelesen als Kritikpunkt an dem Film von dem David Sieveking auf die Token-Studie, die ein absoluter Schildbürgerstreich ist. So eine Studie zu machen, ohne das, was man eigentlich als Risikofaktor untersuchen will, das ist eigentlich völliger Mist. Oder sie wollen im Prinzip nur den Leuten Sand in die Augen streuen und sagen, hier, wir haben eine Studie gemacht und die hat ergeben, dass 6-fach-Impfstoffe sicher sind. Und jetzt mit Jahre Abstand wird sowas sogar aus der Mottenkiste geholt und es wird behauptet, hier, der Film ist Quatsch, behauptet ja immer noch, Hexavac sei ein Problemimpfstoff gewesen, da gab es doch die Token-Studie, die hat doch klar belegt, dass 6-fach-Kombi-Impfstoffe sicher sind. Und da merken Sie jetzt schon so ein bisschen, was mein Thema ist eigentlich. Diese Dinge, die passieren nicht nur bei den 6-fach-Kombis, sondern die passieren im Prinzip überall. Überall, wo Impfstoffe zugelassen werden, wo die eingesetzt werden, wo es um Nebenwirkungen geht. Sie haben überall dieses unselige Spannungsfeld zwischen massiven Industrieinteressen, weil die Produkte teuer sind. Sehr teuer. Eine öffentliche staatliche Empfehlung ausgesprochen wird. Ganz viele so ja, mit ihrer Reputation Angst haben. Ja, wenn da was rauskommt und wir haben es jahrelang empfohlen und oh je, ja, alle sind nur darauf bedacht, dieses Thema möglichst klein zu halten. Ja. Und das habe ich gelernt in dieser Zeit zwischen 2000 und ich habe im Paul-Ehrlich-Institut gekündigt 2004. In dieser Zeit, wo ich 3-mal frustriert von der EMA aus London kam und da mir sagen lassen musste, ja, wir sehen da kein Problem, warten wir lieber noch mal ab, da hängt so viel dran. Irgendwann durfte ich nicht mehr hinfahren, weil ich mich so aufgeregt habe, auch im Institut. Da hieß es dann, hey, da fährt jetzt der Präsident persönlich hin. Das war wichtig, ja, weil es hängt wirklich viel Geld dran. Und dann, ja, wie gesagt, resultierte das 2004 in meinem Ausscheiden dann aus dem Institut. Und ja, dann habe ich mich anschließend halt von diesem Thema nicht komplett getrennt. Ich habe dann zwar ganz andere Sachen auch gemacht, aber danach eigentlich immer noch auch so Gutachten geschrieben für Leute, die in so Impfschadensanerkennungsverfahren drin sind und ja, so ab und zu so Vorträge halt über dieses Thema, ja. Gut, also das Hexavac, da haben sie gleich so den richtigen Eindruck bekommen, mit was wir es hier zu tun haben. Den kennen Sie auch, das ist unser aktueller Gesundheitsminister. Es haben ja viele so ein bisschen die Befürchtung, dass Impfungen bald Pflichtimpfungen werden. Es ist auch nicht ganz unberechtigt, weil Jens Spahn ein absolut überzeugter Impfanhänger ist, wo auch im Prinzip dieses Zitat herstammt, das macht mich wahnsinnig, das bezieht sich darauf, dass Leute immer noch ihre Kinder nicht gegen Masern impfen lassen. Gut, kann man jetzt geteilter Meinung sein, aber das so zu formulieren, ja, ich meine, und Sie sehen auch hier, da lässt er sich wie jedes Jahr lachend gegen Grippe impfen. Gut, also nur, dass klar ist, Politik ist nicht kritisch irgendwie. Da ist auch niemand, der jetzt sagt, oh, da müsste man ja wirklich mal an der Situation bei der Überwachung von Impfstoffen ein bisschen was verbessern. Ich bin jetzt lange, lange Jahre weg aus dem Paul-Ehrlich-Institut. Das System, nachdem da die Nebenwirkungen erfasst werden und was da gemacht wird, ist genau dasselbe wie zu meinen Anfängen, wo wir noch so wirklich so praktisch bei Null angefangen haben. Da gab es ja vorher eigentlich gar keine Überwachung und dann wurde die damals so in den Anfang der 90er etabliert und 94, wie gesagt, kam ich dazu. Und ja, es hat sich aber am System nichts verändert. Ja, es ist immer noch so, dass keine Meldungen kommen, dass man das auch nicht irgendwie mal anschiebt, dass man kein Verfahren einführt, das wirklich dafür sorgt, dass Ärzte solche Dinge wirklich melden. Gibt es nicht. Ja? Und von daher bleibt alles immer beim Alten. Wir haben im Prinzip hier, das ist der Blick der Politik auf das Thema Impfen. Ja? Man lacht, pieks, es gibt keine Nebenwirkungen und man muss die Durchimpfungsraten nach Möglichkeit steigern. Je höher eine Durchimpfungsrate, desto besser unser Gesundheitssystem. Das ist so eine Korrelation, die da gesehen wird, die in dieser Form natürlich völliger Unsinn ist. Ja? Aber Nebenwirkungen bei Impfungen immer noch absolutes Unthema. Ja? Auch wenn Sie vielleicht Forscher sind irgendwo an der Uni oder so. Wer auf diesem Feld arbeiten will, hat immer das Problem, dass er kein Geld bekommt und von überall blockiert wird. Ja? Das ist ein aktuelles Beispiel, was ich immer ganz gern in den Vorträgen drin habe, weil es so eklatant ist. Ja, ich hatte eigentlich, wenn wir den Vortrag jetzt über meinen Computer gesehen hätten, ich hatte es noch vorher schon auf dem Stick gemacht, mein Computer passte nicht hier zu dem Beamer. Ich hatte heute Morgen noch eine Folie reingepackt. Ich habe heute Morgen eine E-Mail gekriegt aus Österreich von einem Arztehepaar, wo die 11-jährige Tochter eine HPV-Impfung bekommen hat und drei Monate später, die Impfreaktion kam 3 Tage später, schwerste neurologische Schäden bekommen hat, schwindelt komplett aus der Schule raus, die schielt jetzt, ist kognitiv eingeschränkt und man befürchtet das Schlimmste, wohl eine Enzephalitis, die abgelaufen ist und die wird ihres Lebens nie wieder froh, wird wahrscheinlich nie wieder wirklich eine Schule besuchen und man muss den Verlauf jetzt noch abwarten, aber die baten mich drum, vielleicht ein Gutachten zu schreiben, ob da zumindest eine Anerkennung als Impfschaden in Österreich erreicht werden kann. Die HPV-Impfung, die macht solche Dinge. Machen Sie sich nichts vor, die ist bei weitem nicht so sicher, wie uns hier in diesen Broschüren vorgegaukelt wird. Sie sehen hier so, die Mutter lacht, die Tochter ist HPV geimpft. Und sie ist jetzt vor Gebärmutterhalskrebs geschützt. Es gibt ja seit geraumer Zeit für die Mädchen zwischen 9 und 14 für Deutschland die Empfehlung, eben sich gegen HPV-Infektionen dreimal mit Gardasil impfen zu lassen. Diese Broschüre, die ich Ihnen hier zeige, das ist jetzt keine Herstellerbroschüre, das druckt nicht der Impfstoffhersteller, sondern das ist ein offizielles Produkt. Das kommt hier von der Zentrale für gesundheitliche Aufklärung aus Berlin. So stellt man sich Berichterstattung über Impfungen vor. Nicht so einen harmlosen, bisschen Kritikfilm, wie der David Siebeking gemacht hat, sondern das ist das, was ich im Prinzip die Behörden in Berlin vorstellen, wie eine Broschüre oder wie überhaupt Thema Impfen aufgegriffen wird. So, HPV-Impfung ist sicher. Schreiben die einfach hin. Die haben keine Ahnung. Ich zeige Ihnen nachher noch Bilder aus den Studien, die man vor Zulassung dieser HPV-Impfstoffe gemacht hat. Und auch was hier bei Ihnen in Leipzig auf diesem Kongress vorgestellt wurde an Problemen mit der HPV-Impfung. Da wird es Sie wieder gruseln, das kann ich Ihnen versprechen. Aber hier die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung schreibt einfach pauschal, HPV-Impfung ist sicher. Lassen Sie sich von Ihrer Ärztin oder Ihrem Arzt darüber aufklären. Woher soll Ärztin oder Arzt irgendetwas wissen über Probleme mit der HPV-Impfung, wenn die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung solche Broschüren druckt? Kein Mensch weiß das. Man kann ab und zu irgendwo Arzneimitteltelegramm, habe ich Ihnen schon gezeigt eben. Es gibt so ein paar Medien, wo sowas ab und zu am Rande mal auftaucht. Aber nicht wirklich. Und da, wo es geballt auftaucht, wird im Prinzip immer sofort von offizieller Seite gesagt, das sind Impfgegner, die verteufeln das, die lehnen Impfungen komplett ab. Also so Impfreport und solche Zeitungen, die befassen sich intensiv mit solchen Dingen. Natürlich auch aus meiner Sicht so ein bisschen zu sehr einfach und auch zu sehr auch spekulativ. Und dann ist Impfen dann vielleicht auch für manche Dinge, die dort gesagt werden, kann ich nicht alles 100% unterschreiben, aber sind zumindest Quellen, wo sie nicht ganz mit solchen Dingen da abgespeist werden. Ja? Jungen, haben Sie es mitgekriegt? Ja, die STIKO, neueste Empfehlung der STIKO von 2018, Juni, alle Jungs in Deutschland zwischen 9 und 14 sollen ebenfalls, genau wie die Mädchen, HPV geimpft werden. Ich habe die Empfehlung gleich dabei. Das nur noch, damit Sie sehen, von wem das kommt. Das ist, Broschüre kommt von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Im Auftrag des Bundesministeriums für Gesundheit, gefördert durch die Bundesrepublik Deutschland. Und all diese Verbände hier arbeiten da mit, die Ärztliche Gesellschaft zur Gesundheitsförderung, die Frauenärzte, die Gynäkologen, Gesundheitsnetzwerke und. Das ist, in dem Stil passiert Aufklärung, die im Prinzip gewünscht ist. Ja. Das ist das, was Sie so auch in den Praxen finden. Genau dasselbe drucken die Hersteller natürlich auch und transportieren es über ihren Außendienst in jede kinderärztliche, gynäkologische, allgemeinärztliche oder auch arbeitsmedizinische Praxis. Ja. Diese Sachen liegen überall rum, die werden den Leuten in die Hand gedrückt und die lesen, sicher, klar, gibt ja da keine Probleme. Wenn das von all diesen wissenschaftlichen Institutionen so gesehen wird, dann kann es ja eigentlich nur richtig sein. Und da warne ich sehr, weil da muss man wirklich sich selbst Gedanken machen, sich selbst so ein bisschen aufraffen und auch das, was der Siebeking auch gemacht hat. Gucken Sie mal in so die Literatur rein, gucken Sie mal, was Sie finden. Ich habe Ihnen nachher noch so ein paar Tipps mitgebracht, wo man fündig werden kann. Und dann wirklich immer vor jeder Impfung, die Ihnen angeraten wird, lassen Sie sich einen Moment Zeit, lassen Sie sich nie sofort irgendwie zu einer Impfung überreden, sondern immer erst mal gucken, was gibt es denn dazu? Was gibt es da irgendwelche Berichte von schwerwiegenden Dingen, die vielleicht nicht in dieser ersten Hochglanzbroschüre stehen, die Sie in die Hand gedrückt bekommen? Eine Impfung, die einmal in ihnen drin steckt, die kriegt kein Mensch wieder raus. Das sind Dinge im Immunsystem, da werden Schalter umgelegt, die sind nicht umkehrbar. Da habe ich gleich die Dinge für Sie auch so ein bisschen zum Veranschaulichen. Das ist jetzt die aktuelle Stigo-Empfehlung vom Juni 18. Empfehlung, alle Jungs von 9 bis 14 Jahren, was da dranhängt, wenn Sie mal so grob überlegen, was das für eine Gruppe von Menschen ist, wie groß die ist. Und wenn man dann überlegt, dass dieser HPV-Impfstoff der teuerste ist, den wir hier auf der Liste haben, der kostet eine Dosis, nur eine Dosis, wenn Sie die in der Apotheke kaufen, 140 Euro. Und wenn Sie da jeden der Jungs zweimal, also wenn Sie die zeitgerecht impfen, zweimal, wenn die später geimpft werden, dreimal. Und dann muss das immer wieder aufgefrischt werden. Sie haben im Prinzip ein Fass aufgemacht durch eine solche Impfempfehlung. Das sind Milliarden. Und die Impfstoffe, die neueren Impfstoffe, die auch sehr teuer sind, sind im Prinzip derzeit eigentlich mit die lukrativsten Arzneimittel für die Hersteller. Ja? Das muss man auch ganz klar so formulieren. Die Impfstoffe sind die am meisten Geld in die Kasse bringen, weil sie im Prinzip natürlich da die Konstellation haben, öffentliche Empfehlung, alle Ärzte sprechen sie drauf an, mach das. Kein Blutdrucksenker wird so öffentlich beworben. Kein Gesundheitsminister sagt, hier lasst euer Blutdruck behandeln mit irgendwas. Nein, gibt's nicht. Aber beim Impfen, da kommt von ganz oben eine öffentliche Empfehlung, die sagt, hier, du musst das machen, auch richtig mit Druck zum Teil. Ja? Und da Vorsicht. Ja? Das ist ein Krankheitsbild, was relativ neu ist und was auch wieder diese Connection zu Leipzig hat. Das hat beschrieben dieser Professor Yehuda Schönfeld, der auch hier in Leipzig Kongresspräsident bei diesem Autoimmunitätskongress war. Und der hat ein autoimmuninflammatorisches Syndrom induziert durch Adjuvantien beschrieben. Das ist jetzt schon ein paar Jahre her. Sie sehen, das Ganze ist von 2010. Also man kennt dieses Krankheitsbild seit 8 Jahren jetzt. Ja. Das ist aber immer noch etwas, was ja, vom Paul-Ehrlich-Institut zum Beispiel nicht wahrgenommen wird. Sie finden in der Datenbank über unerwünschte Arzneimittelwirkungen im Paul-Ehrlich-Institut keine Fälle dieses Syndroms. Und da geht es hier um einen Bestandteil eigentlich aller dieser neueren inaktivierten Impfstoffe, sowohl Hexavac hatte das drin, als auch jetzt die HPV-Impfung, Gardasil, Adjuvantien. Das große Problem aus meiner Sicht bei Nebenwirkungen sind hier diese Konstellation, die der Schönfeld beschreibt. Das sind autoimmune Geschehnisse, wo auch immer in Ihrem Körper, angeschoben durch ein Adjuvans in einem Impfstoff. Adjuvantien sind Substanzen, die eine unspezifische Aktivierung des Immunsystems machen, damit das Antigen im Impfstoff, also der Wirkstoff, damit das Immunsystem den erkennt und darauf reagiert. Wenn Sie gegen Grippe impfen, ist im Prinzip ein Stückchen Grippe-Virushülle im Impfstoff drin. Und damit das Ganze auch wirklich dann Immunreaktion macht, brauchen Sie ein Adjuvans, ein Wirkverstärker. Das ist in aller Regel eine Aluminiumverbindung, Aluminiumhydroxid oder Aluminiumphosphat oder ein Gemisch aus beidem. Und dieses Aluminium oder auch neuere Adjuvantien jetzt, die mit Aluminium nicht mehr zu tun haben, aber ähnlich aufs Immunsystem wirken, die regulieren hoch an Stellen, wo man es gar nicht vermutet oder weiß. Da gibt es inzwischen Hypothesen zu, aber man kennt nach 100 Jahren Anwendung von solchen Adjuvantien immer noch nicht den genauen Wirkmechanismus. Ja. Befassen sich einige mit. Dieses Buch, der wurde da auch hier in Leipzig vorgestellt, von Schönfeld über diese Impfstoffe und Autoimmunität. Da ist auch dieses Adjuvanz-Thema das Thema. Ich habe es Ihnen mal mitgebracht, können Sie nachher mal drin blättern. Das fasst im Prinzip den Kenntnisstand so ein bisschen zusammen. Und ja, das sind dann Krankheitsbilder. Das ist zum Beispiel ein Krankheitsbild, was vermutlich diese Tochter des Ärztehepaars aus Österreich getroffen hat. So eine disseminierte Enzephalomyelitis, ausgelöst, angeschoben durch Adjuvantien, eine Autoimmunreaktion am Gehirn. Und wenn Sie sowas haben, dann kann auch das Gehirn anschwellen. Das macht ein Hirnödem, wenn es ganz massiv verläuft. Da ist wieder die Verbindung zu den Hexavac-Fällen. Ja, das waren solche Enzephalitiden. Vermutlich, ja, wir werden es ja nie mehr wirklich erfahren, weil Hexavac ist ja auch nie wieder zurückgekehrt. Vielleicht noch ergänzend dazu, Hexavac blieb weg. Also da kam auch durch Verbesserung an der Langzeitwirksamkeit Hep B das Produkt nicht zurück. Die Firma hat das einfach eingestampft, hat aber interessanterweise ein komplettes Neuentwicklungsprogramm für einen neuen Sechsfach-Kombi-Impfstoff auf den Weg gebracht, mit neuen Studien und praktisch ein komplett neues Produkt entworfen. Also da, klar, sehen Sie natürlich auch dran, dass das mit diesem Hep B Argument überhaupt nichts zu tun hatte, sondern dass man einfach wusste, der Impfstoff, den wir da 2000 gemacht haben, der war schlecht. Ja, der hat im Prinzip wahrscheinlich über hier so eine verschärfte Adjuvanzreaktion doch einige Nebenwirkungen dann verursacht. Ja. Und ja, hier diese Dinge nach Gardasil, nach dieser HPV-Impfung, da finden Sie wirklich viele Berichte, Einzelfallberichte, Fallserien, die wurden hier auch da in Leipzig vorgestellt. Das war der Kongress, wo ich da mit dem David Sieveking war, der internationale Kongress über Autoimmunität in Leipzig hier mit diesem Schönfeld als Kongresspräsident. Und ja, da wurden all diese Dinge gezeigt. Welche Nebenwirkungen, die Risiken und Nutzen von der HPV-Vakzine. Ja, Meldungen aus USA, Fallberichte nach Anwendung von Gardasil in einem Zeitrahmen, der gar nicht so riesig groß war. Moment. Aber 14.000 Fallberichte, von denen auch wirklich viele lebensbedrohlich oder mit permanenten Schäden einherging. Das sind Sachen, die im Prinzip alle bekannt sind. Ja, das konnte man hier in Leipzig sich angucken. Dann, das sind die Krankheiten, die im Prinzip assoziiert zu diesen HPV-Impfungen aufgetreten sind. Die eine hatte ich Ihnen schon mal gezeigt. Aber auch all diese anderen Sachen. Alles Autoimmunprobleme. Ja? Lupus, Optikus Neuritis. Ataxin, auch das, was dieses Mädchen in Österreich wohl hatte, also so ein Schwindelgefühl, kognitiv eingeschränkt, ja, all diese Dinge, die ja durch Anwendung dieser Adjuvantien vermutlich, muss ich sagen, weil das ist noch in keiner wirklich großen Studie exakt nachgewiesen, weil keiner eine solche Studie machen will. Das würde viel Geld kosten. Hersteller sagen natürlich, nö, warum sollen wir eine Studie machen, die im Prinzip dann dazu führen könnte, dass unsere eigenen Produkte vom Markt verschwinden. Da haben die ganz wenig Interesse dran. Ja? Und sie haben schon so ein bisschen Eindruck bekommen, was auch die Behörden hier so zu leisten oder wollen, nämlich, dass diese Dinge eher unklar bleiben. Ja? Also wird es keine Studie geben, die diese Dinge untersucht. Zur Geschichte, diese Adjuvantien, wie gesagt, die ziehen sich jetzt so ein bisschen durch den Vortrag durch, weil da liegt der Hund begraben. Da liegen die Ursachen für ganz viele autoimmun verursachte, unerwünschte Wirkungen nach Impfungen. Nicht nur HPV oder Hexavac, sondern das geht um alle adjuvantierten Impfstoffe. Und Sie werden sehen, das sind viele. Hier früher, bevor die Adjuvantien, das ist der Zeitpunkt auf dieser Zeitachse hier, da wurden die Adjuvantien von diesen beiden Kollegen hier entwickelt. Er hat dieses Aluminiumsalze erstmals ausprobiert. Er hat noch mit anderen Adjuvantien gearbeitet. Das gilt so als der erste Entdecker. Und Sie sehen, vorher waren im Prinzip alle Impfstoffe sogenannte Lebendimpfstoffe, ohne Adjuvanz. Dann die blauen hier, die ersten Tetanus- und Pertussis-Impfstoffe, die waren adjuvantiert. Dann kamen hier viele Jahre im Prinzip nicht viel dazu, aber Sie sehen, je weiter wir uns hier der Gegenwart nähern, desto mehr von den blauen Punkten sehen Sie. Adjuvantierte Impfstoffe sind einfach herzustellen. Sie brauchen im Prinzip nur ein Antigen zu nehmen aus irgendeinem Erreger oder irgendwas anderes. Sie können alles zum Ziel einer Impfung machen. Jedes Antigene-Molekül und mischen das mit der entsprechenden Portion Adjuvans. Und wenn Sie das dann spritzen, reagiert Ihr Immunsystem drauf. Das ist aber eine Reaktion des Immunsystems, die anders abläuft, als wenn Sie mit einem Originalerreger in Kontakt kommen. Wir haben ja ein sehr, ich sag mal, sehr schönes oder fein abgestuftes Immunsystem, wo ganz, ganz viel Wert darauf gelegt wird, dass es keine Überreaktion gibt, weil das ist super gefährlich. Ihr Immunsystem ist ein wirklich scharfes Waffenarsenal auf zellulärer Ebene. Da kann ganz viel kaputt gehen, wenn man da Dinge aktiviert, die man besser die Finger von gelassen hätte. Hier sehen Sie, wie ein adjuvantierter Impfstoff funktioniert. Sie sehen hier die Spritze, da ist die Kanülenspitze. Hier sehen Sie im Prinzip die Antigenmoleküle, egal ob das jetzt ein Tetanusstückchen ist, ein Tetanustoxin oder Diphtherie oder Pertussis, irgendwas aus einer Bakterienwand oder Virushülle. Ohne diese Adjuvanzpartikel kriegen Sie keine Immunreaktion, weil diese Bruchstückchen keine Krankheit auslösen. Das sind Bruchstückchen, das sind Proteinschnipsel. Ihr Immunsystem, da kommen einfach nur ein paar Fresszellen und räumen die ab. Das interessiert das Immunsystem gar nicht. Und das ist auch gut so, weil wenn im Prinzip wegen jedem Bruchstückchen von irgendwas eine massive Immunreaktion ausgelöst würde, dann wären wir alle schon längst an Autoimmun oder anderen Dingen erkrankt. Ja? Also das Immunsystem muss sehr, sehr, sehr intensiv kontrolliert werden. Und hier dann über ein Adjuvans eine Immunreaktion quasi mit der Brechstange zu erzwingen gegen diese Antigenpartikel und dann am Ende hier nach der Impfung einen relativ hohen Titer an Antikörpern rauszukitzeln aus dem Immunsystem. Das ist eben ein Kunstgriff der Impfstoffhersteller und funktioniert eben nur über diese Adjuvantien. Das ist im Prinzip dasselbe jetzt nochmal. Sie kriegen keine Immunreaktion, wenn Sie einem Impfstoff kein Adjuvans beigeben. Das ist im Prinzip so die Kernaussage dieser ganzen Bilder. Und diese Adjuvantien, also Aluminium, klar, das kennen wir schon seit fast 100 Jahren in Impfstoffen, ganz ja, alt bewährt. Aber Sie sehen an dieser langen Liste, da arbeitet man intensiv bei allen Impfstoffherstellern an neuen Adjuvantien, weil man inzwischen genau weiß, dass eben hier gerade diese klassischen alten Aluminiumverbindungen für eine ganze Vielzahl von Autoimmunproblemen verantwortlich sind. Also will man letztendlich ja, bessere Adjuvantien, heißt ja, Impfstoffe, die solche Dinge möglichst nicht mehr machen. Vorher aber bitte keine Diskussion über solche Nebenwirkungen, weil das natürlich das Impfen generell mächtig diskreditiert. Wenn das wirklich publik würde, dieses Potenzial, was auch der Schönfeld in diesem Buch beschreibt, ja, Impfungen und Autoimmunität, eine ganz klare Verbindung über die Adjuvantien, Leute, die im Prinzip so ein Autoimmungen irgendwo in ihrem Genom haben und die impfen sie oft genug. Irgendwann sind die Schalter umgelegt und der Körper reagiert mit einer Autoimmunreaktion und die kann fatal sein. Ja? Das kann so eine Enzephalitis sein wie bei dem Kind jetzt, wo sie wirklich ihres Lebens nicht mehr froh werden. Ja? Und das als Thema wird einfach nicht gesehen. Ja? Man will das nicht sehen und lehnt auch konsequent zum Beispiel in Impfschadensverfahren solche Zusammenhänge ab. Ja? Also da argumentiere ich immer mit meinem Schönfeld und mit all diesen Fällen, die es gibt und meiner Erfahrung aus dem Paul-Ehrlich-Institut und irgendein Professor XY, der dann fürs Versorgungsamt ein einseitiges Kurzgutachten schreibt und sagt, da hätte er noch nie von gehört und das könnte er sich gar nicht vorstellen. Das dient dann dazu, einen Impfschaden abzulehnen. Absurd, aber Realität derzeit in Deutschland. Ein paar Sachen, ja, ich habe es ja schon über den Vortrag so erwähnt, das meiste, aber lassen Sie sich das nochmal so ein bisschen auf der Zunge zergehen. Ja, was ist für die Hersteller bei den Impfungen jetzt so toll? Warum machen die das so gerne? Sie kriegen für die Impfungen eine öffentliche Empfehlung, die Sie für kein anderes Arzneimittel haben. Impfungen sollen Sie von Staatsseite aus machen, und wenn das im Prinzip ja, blöd läuft, kriegen wir bald sogar eine gesetzliche Verpflichtung für einige Impfungen. Das kann sein, das wird diskutiert. Jens Spahn ist ein großer Anhänger der Impfpflicht, zumindest für einige Erkrankungen, vielleicht nicht gleich für alles, aber andere europäische Länder haben es schon. Italien, eine komplette Impfpflicht eingeführt. Also ist nicht unbedingt ja, eine Sache, die so ganz absurd ist. Also da sind viele so ein bisschen am Arbeiten dran, dass man gar nicht mehr drüber, gar nicht mehr gefragt wird, sondern dass nur noch geimpft wird. Sie haben bei Impfstoffen auch keinen generischen Wettbewerb. Das ist auch ganz interessant. Ich meine, jedes andere Arzneimittel hat eine Patentlaufzeit von 10 Jahren, und dann kommen Stada und Ratiopharm und machen das Ganze auch und verkaufen es viel billiger. Ist verboten bei Impfstoffen, weil Impfstoffe per Definition dieser Europäischen Arzneimittelagentur so komplexe biologische Arzneimittel sind, dass man sie nicht nachahmen kann. Punkt. Heißt, Sie müssen für jeden Impfstoff, den Sie auf den Markt bringen, ein komplettes, richtiges Zulassungsverfahren machen. Nicht das abgespeckte für Generika, sondern ein komplettes. Heißt, wenn Sie einmal einen Impfstoff hier auf dem Markt haben, der bleibt Ihnen über die Jahre erhalten. Da kommt nie irgendwie ein Generika und der Preis verfällt, sondern Sie können 20, 30 Jahre Ihren Preis verlangen. Da gibt es keine Konkurrenz. Die Krankenkassen müssen jetzt die Kosten einer STIKO-empfohlenen Impfung übernehmen. Ja, früher stand im Gesetz noch können, da gab es Diskussionen. Ne? Da haben Kassen gesagt, oh, die STIKO-Empfehlung, nee, da sehen wir keinen Sinn drin. Ganz Ihnen vielleicht noch im Gedächtnis, Windpockenimpfung. Alle Kinder müssen gegen Windpocken geimpft werden. Da haben selbst die Kinderärzte gesagt, das macht doch keinen Sinn, Windpocken, boah Gott, das ist zwar blöd, das sieht auch schlimm aus, die Kinder sind krank, verursacht volkswirtschaftlichen Schaden, weil die Eltern zu Hause bleiben müssen und sich kümmern müssen, aber das ist keine Krankheit, wo wirklich schlimm was passiert. Trotzdem hat die STIKO die Windpockenimpfung generell für alle Kinder empfohlen. Einige Kassen haben rebelliert und haben gesagt, nee, das ist uns zu blöd, das zahlen wir nicht. Daraufhin kam vom Gesundheitsministerium eine Gesetzesänderung. Die haben gesagt, wir lassen doch nicht von einigen Kassen da die wissenschaftliche Reputation unserer STIKO beschädigen. Die STIKO weiß, was sie tut, und die Kassen müssen. Da wollen wir gar nichts hören. Wenn die STIKO das empfiehlt, ist das gut, und dann wird das bezahlt. Punkt. Die Budgetierung in den Praxen kennen Sie auch. Ein Arzt muss immer gucken, dass er wirtschaftlich verordnet. Der schreibt Ihnen nie super teure Blutdrucksenker auf, sondern guckt immer, dass er das Budget seiner Praxis für Arzneimittel nicht überstrapaziert, weil er sonst Regress zahlen muss. Aber Sie ahnen schon, welche Arzneimittelgruppe von der Budgetierung komplett ausgenommen ist. Das sind die Impfstoffe. Sie können, ohne Ihr Praxisbudget zu belasten, so viel impfen, wie Sie wollen. Die Preise gehen durch die Decke. Ja, ich habe es schon erwähnt, so eine Dosis HPV-Impfstoff kostet 140 Euro. Das ist absurd, ja, wenn man es mit den Herstellungskosten vergleicht. Aber wird bezahlt, die Kassen müssen es ja zahlen, die können nicht mal mehr meckern. Und von daher werden hier mit den Impfstoffen wirklich Umsätze erzielt, die eben für die Hersteller unglaublich lukrativ sind. Und deswegen sind Impfstoffe auch so hip im Moment. Jeder Hersteller guckt, dass er eine Impfstoffpalette zusammenbekommt. HPV ist ja, da verdient man sich dumm und dämlich mit. Gerade jetzt mit der neuen Empfehlung noch alle Jungs zu impfen. Das sind Milliarden, die da verdient werden. Und ja gut, die Überwachung haben Sie ja schon kennengelernt. Ja? Und bei Komplikationen haften nicht die Hersteller. Die sind raus. Die schreiben in ihre Beipackzettel rein, in seltenen Fällen kann es nach Anwendung von Impfstoffen zu Autoimmunreaktionen kommen, aber man weiß nicht, ob das wissenschaftlich im Zusammenhang steht. Das ist so ein Passus, steht in jeder Fachinfo drin, bei jedem Impfstoff. Damit sind die rechtlich abgesichert und keiner kann einen Hersteller auf Schadensersatz verklagen, wenn er einen Impfschaden kriegt. Da müssen Sie zum staatlichen Versorgungsamt und einen Antrag stellen Und das steht Ihnen eigentlich auch zu, aber Sie müssen nachweisen, dass eben ein kausaler Zusammenhang zwischen Ihrer Erkrankung und der Impfung besteht. Und das schaffen Sie nicht. Da ist man wirklich ausgeliefert, weil, ich habe es ja erwähnt, ja, da können Sie ein 10-seitiges, wirklich gutes Gutachten schreiben, wo der gesamte wissenschaftliche Kenntnisstand zusammengefasst ist und das Versorgungsamt sagt, das ist eine Außenseitermeinung, der hat ja keine Ahnung, das akzeptieren wir nicht. Und irgendein anderer schreibt eine halbe Seite, nö, da sehe ich keinen Zusammenhang, und dann ist das gut. Und so werden die Leute dann abgelehnt mit ihrem Ansinnen auf Entschädigung. Und ich habe nachher, weiß ich, ob ich es in dem Vortrag habe, ich habe normal immer noch so ein Bild dabei, wenn es um diese Impfschadensanerkennungsraten geht, die sind wirklich jetzt inzwischen bei fast null. Das war zu Zeiten der Pockenimpfung, hatten sie noch relativ hohe Anerkennungsraten. Da gab es noch, ja, da hat noch niemand drüber diskutiert, ob es Impfschäden gibt oder nicht. Heutzutage wird ja wirklich von vielen Kollegen auch gesagt, nö, das ist alles Idee der Impfgegner, das gibt es eigentlich nicht und da erkennen wir im Prinzip nichts mehr an und so sieht es derzeit aus. Ja. Klinische Studien, da will ich jetzt nicht zu viel zu erzählen, Sie kennen das wahrscheinlich auch alle. Wichtig für die Zulassung eines Arzneimittels hier die Phase 3 Studien. Das sind diese großen Zulassungsstudien, wo im Prinzip getestet wird, ist das Zeug wirksam und sicher. Und warum ich Ihnen das zeige, hier Phase 3 Studien, untersucht Wirksamkeit und Sicherheit bei vielen Probanden. Gardasil, da will ich jetzt wieder hin zurück, weil Sie vielleicht denken, ja, ein Zulassungsverfahren, bevor das Zeug auf den Markt kommt, muss es doch wenigstens irgendwie richtig getestet sein. Und Sie haben auch hier dann oft relativ hohe Teilnehmerzahlen für diese Studien. Hier, wenn dann steht, das ist jetzt aus dem EMA-Bericht, die müssen das veröffentlichen dann zu jedem Arzneimittel, was sie zulassen, einen europäischen Beurteilungsbericht, EPA. Und da steht dann zu den Studien auch zusammengefasst drin, was so gemacht wurde. Und wenn Sie da gucken bei Gardasil, da wurden zwar relativ viele Mädchen, Frauen und auch ganz wenig Jungs in den Studien untersucht, aber man macht vor der Zulassung vorgeschrieben sind sogenannte placebo-kontrollierte Studien. Das heißt, eine Gruppe in der Studie kriegt ein Placebo, Sie wissen, was das ist, ein Scheinmedikament ohne jede Wirksamkeit. Die andere Gruppe kriegt das wirksame Medikament, das, was sie auf den Markt bringen wollen. Und wenn da eine mächtige Differenz ist, was Nebenwirkungen betrifft, ist klar, okay, Medikament hat ein Problem, ja. Was macht man bei Impfstoffen? Ich hatte schon erwähnt, dass das eigentlich problematische Molekül oder der Inhaltsstoff, der die Nebenwirkungen vermutlich verursacht, die schweren Autoimmunerkrankungen, das sind diese Adjuvantien. Man darf in Europa mit Zustimmung der Europäischen Agentur Studien einreichen zur Zulassung, die in Impfstoffstudien das Medikament, was sie testen, den kompletten Impfstoff, mit einem Placebo vergleichen, der nur das Antigen nicht enthält. Das heißt, das ist das Adjuvans, dieselbe Lösung wie der Impfstoff, es ist nur kein Bruchstückchen einer Virus- oder Bakterienhülle drin, aber das ist dieselbe Grundlösung mit Adjuvans. Dieselbe Menge Aluminiumhydroxid oder was auch immer Sie als Adjuvanz nehmen, wird in der Placebo-Gruppe gespritzt. Damit im Prinzip die Ärzte in diesen doppelblinden Studien nicht irgendeinen Verdacht haben, wenn das nur Kochsalzlösung wäre, wäre die vielleicht nicht so reaktogen. Die hätten merken dann vielleicht, ist das jetzt der Impfstoff? Das ist völliger Mist, völliger Quatsch. Hier geht es einzig und allein darum, jeden dieser inaktivierten Impfstoffe zur Zulassung zu bringen. Weil, was machen Sie? Sie vergleichen das Adjuvans mit seinem Autoimmunpotenzial im Impfstoff mit dem Adjuvans Autoimmunpotenzial ohne Antigen. Das ist dasselbe. Sie spritzen im Prinzip zweimal das Adjuvans und kriegen in beiden Gruppen, die Sie untersuchen, ähnlich viele Autoimmunreaktionen. und argumentieren danach, na ja, gut, das eine war ja Placebo, das andere war der Impfstoff. Also liegen die Nebenwirkungen in den Zulassungsstudien auf Placebo-Niveau. Und damit erfolgt die Zulassung. Das ist kein Witz. Ich habe oft dann so ein bisschen ungläubiges Gelächter dann, wenn ich, das ist europäisches Recht. Sie dürfen einen Impfstoff zulassen, wenn Sie die Studien mit Adjuvanzplacebo gemacht haben. Genau das hat man bei Gardasil gemacht. Die haben einfach ihren Impfstoff genommen, haben die HPV-Bruchstückchen rausgelassen und sonst sind dieselbe Lösung gespritzt, mit derselben Menge Adjuvanz drin. Und haben dann ganz, wie sie erwartet hatten, in beiden Gruppen, die untersucht wurden, und eine Zahl von autoimmunen Erkrankungen gesehen. Und dann kam die Argumentation, naja gut, das ist ja nicht schlimm, weil das eine war ja nur Placebo. Und damit ist es ja einfach ein Abbild dessen, was an Autoimmunität so in der Bevölkerung passiert, aber der Impfstoff hat nichts damit zu tun. So hat HPV-Impfstoff seine Zulassung bekommen. Und ich habe es eingangs schon erwähnt, alles was nach der Zulassung kommt, das was ich früher oder jetzt irgendjemand anders im Paul-Ehrlich-Institut macht, das ist nicht der Rede wert. Ja? All diese Fälle, die ich Ihnen hier gezeigt habe, das was jetzt auf dem Kongress zu sehen war, das sind Dinge, die das Paul-Ehrlich-Institut überhaupt nicht anficht. Ja? Die registrieren das zwar, die machen dann eine Liste und schreiben auf, wie viele Fallmeldungen haben wir denn gekriegt? Aber das Argument am Ende ist immer, ach, das sind ja eigentlich gar nicht viele. Das sind ja jetzt in Deutschland, wenn Sie man kann diese Datenbank beim Paul-Ehrlich-Institut, können Sie reingehen, können Sie gucken, auch nach Impfstoffen suchen. Da finden Sie dann zu Gardasil aus 2018 vielleicht 300 Fälle. Und das ist schlimm, 300 Fälle, das sind wirklich kranke, schwerkranke Leute, ja, Kinder, die ihre Ausbildung abbrechen, was auch immer. Ja. Ob die jemals ein Krebsproblem bekommen hätten, wissen wir nicht. Ja. Jetzt haben sie ein Problem. Aber wenn sie das in Relation setzen zu ja, 1 Million Impfdosen, die über den Zeitraum verimpft wurden, dann sagt das Paul-Ehrlich-Institut, boah, das ist doch so wenig, da der Impfstoff ist sicher, ja, gibt es kein Problem mit. Und genau diesem Grunde ist auch eben diese Arbeit da so schwierig für Leute, die das so ein bisschen kritisch sehen, weil ja, melden Sie als Pathologe ein geschwollenes Hirn, dann werden Sie als unwissenschaftlicher Blödmann abgetan. Ja, das ist absurd. Das ist wirklich absurd. Und das ist auch so ein bisschen der Grund, warum ich Ihnen diese ganzen Dinge hier erzähle. Ja, weil man denkt immer, boah, so kann doch eigentlich gar nicht sein, dass so umgegangen wird mit diesem Thema bei Impfstoffen, die jedem einfach so empfohlen werden. Aber es ist wirklich Realität, ja, und das ist das Erschütternde daran. Jeder sagt immer, boah, das Probleme gibt es eigentlich keine, wir haben Studien. Ja, was sind solche Studien wert? Aus meiner Sicht sind die sogar kontraproduktiv, weil sie damit im Prinzip Dinge behaupten können, die nicht belegt sind. Sie sagen, der Impfstoff ist sicher, da ist die Nebenwirkungsquote auf Placebo-Niveau. Das ist gelogen. Das ist nicht Placebo-Niveau, sondern die Nebenwirkungsquote ist adjuvanzverursachte Quote. Und alle 5 rheumatoiden Arthritiden, die man in der einen Gruppe sah, und die 3 rheumatoiden Arthritiden in der anderen Gruppe, die sind alle Adjuvanz verursacht, möglicherweise, ich weiß es auch nicht genau, aber in diesem Klientel, in dem Studienzeitraum, klar, der Verdacht liegt nahe, dass das wirklich alles Adjuvanz verursachte, so im Sinne Schönfelds, dieses ASIA-Syndrom. Autoimmunität durch Impfstoffe, über die Adjuvantien angeschoben. Das existiert und es wird im Prinzip nicht zur Kenntnis genommen. Und wenn Sie als Einzelner oder Ihr Kind nach einer Impfung ein Problem bekommt, genau so etwas, dann stehen Sie Mutterseelen alleine da. Dann ist Ihr Kinderarzt nicht mehr bei Ihnen, der vorher gesagt hat, oh, du musst dich impfen lassen oder das geht doch nicht, das ist verantwortungslos, das Kind nicht zu impfen. Wenn sowas passiert, sagt er, boah, das hat doch mit der Impfung nichts zu tun, das melde ich nicht. Klar, der hat ja auch vorher nicht darüber aufgeklärt. der hat sie nicht beraten und gesagt, hier, wenn es blöd läuft, kann auch eine letale Enzephalitis passieren. Nö, sowas wird nicht erzählt. Das steht zwar in der Fachinfo drin, aber wird nicht kommuniziert. Und wenn es ihnen passiert, sagen alle, nein, das kann gar nicht sein. Und sie sind der Einzige, der sagt, ich weiß es doch, ja, mir ist es doch passiert, ich bin krank und war vorher fit und habe die Impfung gekriegt und habe genau gemerkt, was los ist. Und dann kriegen sie gesagt, naja, das kann auch psychogen sein oder das vielleicht irgendwas, was wir noch gar nicht kennen. ich meine, da gibt es die schrägsten Diagnosen. Ich kenne das aus diesen ganzen Impfschadensbegutachtungsverfahren, was da dann im Prinzip gesagt wird. Das sind immer koinzidente Ereignisse, deren Ursache wir noch nicht kennen. Ursache für schwere Autoimmunität mit einer Impfung im Vorfeld. Anstatt zu sagen, hier, da gibt es ein dickes Buch drüber, man muss eigentlich nur nachlesen und muss das nur so ein bisschen eins und eins zusammenzählen und vielleicht mal sich aufraffen, irgendwann eine objektive und vernünftige Studie zu adjuvantierten Impfstoffen und Autoimmunität auf den Weg bringen. Das wäre notwendig, aber das will halt keiner, ja? Weil dann dieser Zusammenhang klar wäre. Es gibt ja so ein paar Beispiele, wo das so aufblitzt und wo es auch nicht zu leugnen ist. Sie erinnern sich an die Schweinegrippe, ein Impfstoff namens Pandemrix, der Volksimpfstoff, so ein Grippeimpfstoff, plötzlich für ganz viele Millionen Leute hergestellt. Und so viel Grippeantigen gab es damals nicht, dass man hätte diese vielen Millionen Dosen praktisch zeitgleich herstellen können. Sie ahnen, was man sich gedacht hat, okay, dann reduzieren wir die Antigenmenge, machen ganz, ganz wenig Grippehüllprotein in den Impfstoff und dafür einen ordentlichen Schuss Adjuvans. Das war Pandemrix, ja, und das war ein Grippeimpfstoff, der dann natürlich auch genau durch diese Dinge in die Schlagzeilen kam. Sie erinnern sich, nach dieser ganzen Saison, die ja dann eigentlich überhaupt nicht dramatisch war, es wurde ja geimpft, aber die Grippeimpfsaison, diese Pandemie, die blieb im Prinzip aus. In Skandinavien fiel aber etwas auf. Ein Register, das Fälle von Narkolepsie, kennt schräge Krankheit, eine Krankheit, wo sie plötzlich von einer Sekunde auf die andere einschlafen, wo ihr Schlaf-Wach-Zentrum im Gehirn nicht mehr funktioniert. Eine Autoimmunerkrankung mit Befall dieses Zentrums im Gehirn, eine Enzephalitis, das, was ich Ihnen schon gezeigt habe. Im Prinzip ist es auch so eine ADEM mit einer Lokalisation an einem Punkt im Gehirn, autoimmun verursacht. Und nach diesem Pandemrix hat man gesehen, plötzlich bei Kindern und Jugendlichen, komischerweise, ein Peak, plötzlich in Skandinavien, weil die jeden Fall von Narkolepsie in den Register eintragen. Das macht man in Deutschland nicht, aber Schweden, Norwegen, Dänemark, überall sah man das. Nach der Pandemrix-Impfsaison gingen die Narkolepsie-Register plötzlich hoch. Warum? Dann hat man geguckt und so ein bisschen Forschung gemacht und sah, okay, die meisten dieser neuen Narkolepsie-Fälle waren Jugendliche, die Pandemrix geimpft waren. Statistisch bewiesen. Im Prinzip, man hat dann auch über diese EMA hier, die hat sich aufgerafft und hat eine Stellungnahme dazu veröffentlicht und gesagt, oh ja, da gibt es ein Problem und Kinder und Jugendliche sollen nicht mehr mit Pandemrix geimpft werden. Das war aber schon zu einer Zeit, wo es Pandemrix schon lange nicht mehr gab. Es gab ja keine Pandemie mehr. Also es hat letztendlich nichts verändert, aber es war nur so ein bisschen, dass auch solche Leute dann, wenn das plötzlich dann in mehreren Ländern so einen statistischen Zusammenhang klar erkennbar gibt dafür, dann wird gesagt, naja, klar, haben wir auch gesehen, machen wir auch nicht mehr, Pandemrix für Kinder und Jugendliche. Aber Sie sehen, Kinder und Jugendliche, die haben ein Immunsystem, was ja, wir von den Abläufen her noch gar nicht so gut erforscht haben, so Teenager-Immunsystem. Die HPV-Impfung, die jetzt bei 9- bis 14-Jährigen angewendet wird, die fällt auf durch viele, viele, viele schräge Nebenwirkungen. Und was jetzt bei den Jungs kommt, Sie ahnen es wahrscheinlich genau dasselbe, auch wieder Autoimmunerkrankungen die dann schwer zuzuordnen sind, wo überhaupt die Diagnose schwer zu stellen ist, wo ganz vieles dann auf die Pubertät geschoben wird und auf die Psyche und auf dieses oder jenes. Aber der Background bei vielen dieser Erkrankungen ist eben eine solche Autoimmunproblematik im Gehirn. Ja? Und ja, wie gesagt, das zu der Studie zu Gardasil, also da wird wirklich Placebo mit Adjuvanz gleichgesetzt. Das ist auch nicht nur bei Gardasil so, sondern das ist europäisches Recht. Also man darf das als Hersteller, Sie müssen gehen zur EMA hin, legen Ihre Studien hin, sagen hier, wir haben placebo-kontrollierte Studien gemacht, guckt es euch an, Placebo war Adjuvanz, naja, dann macht man da einen Haken dran und sagt, gut, kann man machen, ist in Ordnung, wenn die Nebenwirkungsrate auf Placebo-Niveau liegt, kriegt ihr die Zulassung. Genau so hier passiert. Ja, das sind nur noch so ein paar Fälle oder Folien dazu aus der Fachinfo raus. Und das, wie gesagt, hier diese Erkrankung, die mich seit Jahren beschäftigt in diesen Gutachten, das sind im Prinzip auch das, was jetzt heute Morgen mit dieser Anfrage kam und hier da auch aus einer Klinik, auch glaube ich auch aus Österreich, eine disseminierte Enzephalomyelitis, fraglich postvakzinal bei HPV-Impfung. Klassischer Fall, wird vermutlich keine Anerkennung als Impfschaden kriegen. Obwohl viele Kollegen das ja auch schon hier selbst in der Klinik schon schreiben, praktisch bei der Diagnose, könnten Impfschaden sein. Wenn sie damit jetzt hier vorm Versorgungsamt sich befinden oder vorm Sozialgericht, wird gesagt, oh nee, das ist ja gar nicht wissenschaftlich erwiesen, das kann auch was ganz anderes gewesen sein, was, wissen wir nicht, aber für eine Anerkennung als Impfschaden reicht so etwas nicht aus. Gut, das kennen Sie jetzt zur Genüge, gibt es eine Menge Publikationen zu. Und eine Sache, auch ganz interessant, hier schon 2013 in Japan gab es auch die HPV-Impfung, wurde da auch eingeführt, aber man hat dort die HPV-Impfung wegen einer Vielzahl von schwerwiegenden Nebenwirkungen diese Impfempfehlung wieder zurückgenommen. In Japan gibt es derzeit keine öffentliche Impfempfehlung, weder Mädchen noch Jungs HPV zu impfen, weil die eben, wie gesagt, Nebenwirkungen registriert haben und erst jetzt abwarten wollen, wie sich der wissenschaftliche Kenntnisstand dazu entwickelt, bevor sie da wieder eventuell eine erneute Empfehlung aussprechen. Aber auch sowas gibt es. Ja. Sie sehen hier, das ist nochmal eine Geschichte, um Sie so ein bisschen versöhnlicher zu stimmen mit der Arbeit, die gemacht wird im Bereich Arzneimittelsicherheit. In der Schweiz gab es mal einen Impfstoff, sehr interessante Geschichte, der hieß Nasalflu. Nasalflu von Berna war ein Schweizer Biotech-Unternehmen. Die haben damals, hier war auch so 2001, einen Impfstoff entwickelt, einen adjuvantierten Grippeimpfstoff, den sie als Nasenspray appliziert haben. Nicht mehr gespritzt, weil Leute haben Angst vor Spritzen und Berna war der als Hersteller, dachte, okay, wenn wir einen Grippeimpfstoff machen, der nicht mehr gespritzt wird, super, dann sind die ganzen Leute, die Angst vor Spritzen haben, können wir trotzdem Grippe impfen mit unserem Produkt Nasalflu. Gute Idee. Das wollte sich Berna auch gut bezahlen lassen. Sie sehen da die Preise, das waren normale oder bisher zugelassene zu spritzende Grippeimpfstoffe. Der Nasalflu kostete ja ein bisschen mehr, aber war ja auch eine Neuerung. Und dann hat man angefangen, die hatten auch schon einen Zulassungsantrag bei dieser EMA in London gestellt. Der Grippeimpfstoff sollte europaweit zugelassen werden. Aber man hat in der Schweiz schon, die Schweiz, klar, Sie wissen, Schweiz hat mit der EU nichts zu tun. Die sind nicht in diesem EMA-Konglomerat drin, dass die im Prinzip nicht arbeiten können, ohne vorher sich das absegnen zu lassen in London, sondern die Schweiz ist autark. Die haben ihre Arzneimittelsicherheitsbehörde, die heißt Swissmedic, und die überwachen. Und jetzt war dieses Nasalflu neu eingeführt in der Schweiz. Man hat angefangen, viele Leute damit zu impfen. Und man sah plötzlich bei der Swissmedic Fallmeldungen von Ärzten, die zurückmeldeten an die Überwachungsbehörde Facialis-Paresen. Lähmung des Gesichtsnervs. Leute, die diesen Nasenspray-Impfstoff bekommen haben, entwickelten relativ oft eine Facialisparese. Heiße Mundwinkel hängt dann runter, läuft ihnen so ein bisschen dann was aus dem Mund und sie kriegen das Auge nicht zu, ganz eklig. Sie müssen ihr Auge abdecken, auch über Nacht, weil sonst trocknet die Hornhaut aus. Sie können einfach die gesamte Gesichtshälfte nicht mehr bewegen. Diese sehr, sehr unangenehme Nebenwirkung wurde gemeldet. Einige Fälle, das waren nicht viele, aber das Produkt war neu und dieses Swissmedic musste damit nicht zur EMA gehen. Die EMA hätte gesagt, oh, neues Produkt, Facialisparesen gibt es, das kann passieren, wir warten mal ab. Das wäre EMA-Vorgehen gewesen. Swissmedic hat eine Studie in der Schweiz gemacht. Die haben dann angefangen und haben im Prinzip wirklich die Schweiz abgeklappert. Alle Praxen, wo im Prinzip diese neuen Impfstoffe angewendet wurden, wurden angeschrieben, wurde gefragt, habt ihr vielleicht auch Facialisparesen gesehen? Und so wurde im Prinzip eine aktive Erhebung gemacht, nach Einführung Nasalflu, wie viel Facialisparesen gibt es im Vergleich zu einem Zeitraum vor Einführung von Nasalflu. Da hatte man ja auch ungefähr einen Überblick, was krankheitsbedingt an Facialisparesen vorliegt. Und man hat jetzt plötzlich gesehen, dass es einen mächtigen Anstieg gab. Innerhalb von 31 bis 60 Tagen nach dieser Impfung ging das so peakartig hoch. Genau wie bei Pandemrix und der Narkolepsie sah man hier dann plötzlich wirklich statistisch, nachdem man gezählt hatte, oh, da ist ja ein Zusammenhang. Wow, hatte man gar nicht vermutet, oder was heißt schon vermutet, aber hier durch dieses einfache Auszählen und Einsammeln und Nachfragen hatte man im Prinzip wirklich einen Beweis. Hier plötzlich Nasalflu verursacht Autoimmun verursachte Facialisparesen. Also das Ende vom Lied war, Nasalflu wurde in der Schweiz aufgrund dieser Studie vom Markt genommen. Der Firma wurde gesagt, hier Nebenwirkung, Facialisparesen. Die Firma hat dann eigenverantwortlich gesagt, okay, Nasalflu, wir holen das zurück. Der europäische Zulassungsantrag bei der EMA wurde zurückgezogen und von dem Produkt hat man nie wieder irgendwas gehört. Durch Arbeit einer unabhängigen Arzneimittelüberwachungsbehörde, die sich nicht zu schade war, sich Arbeit zu machen, wirklich viele Ärzte anzusteuern, zu fragen, Daten zu erheben und dann diese Daten auch ganz mutig veröffentlicht hat und dann auch den konsequenten Schritt gegangen ist und gesagt hat, hier, egal, neuer Impfstoff hin oder her, das Zeug wollen wir nicht haben, das kriegt keine Zulassung mehr in der Schweiz. Und wie gesagt, damit war es dann auch europaweit beerdigt. Aber nur, dass Sie zumindest mal so ein Positivbeispiel, wo diese Arbeit auch mal Früchte trägt, gehört haben, weil ansonsten ist so, wenn Sie so diese Zulassungsstudien bei Gardasil oder die Token-Studien, überall, wo solche Studien gemacht werden, aus meiner Sicht immer eher so, um möglichst Dinge nicht aufzudecken. Ja? Und hier endlich mal ein Positivum, hier ging es darum, was rauszukriegen, man hat es rausgekriegt und auch entsprechend reagiert. Okay, gut, dann sind wir mit meinen Folien jetzt erstmal soweit durch und dann würde ich Sie bitten, alles, was jetzt an Fragen sich so aufgetürmt hat, scheuen Sie sich nicht und fragen Sie.